Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Satire, Kabarett und Comedy, davon gibt's viel in deutschen Medien. So viel, dass man denken könnte, da ist für jeden was dabei, auch politisch. Unser Nachredaktionsschlusshörer Antonius Möllenhoff ist sich da aber nicht so sicher. Er hat den Eindruck, es fehlt Satire für ein konservatives Publikum. Und das hält er für ein Problem, obwohl er sich da selbst gar nicht als Zielgruppe sieht. Darüber wollen wir jetzt reden, hier im Deutschlandfunk Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Ich bin Stefan Fries und rede eben mit unserem Hörer Antonius Möllenhoff, mit dem Satiriker Florian Schröder. Und gleich stößt noch Dietrich Kraus hinzu, Redakteur und Head-Autor der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt. Erstmal hallo an Herrn Möllenhoff und Herrn Schröder.
Ja, hallo zusammen in die Runde.
Hallo.
Mir ist irgendwann mal aufgefallen, also ich höre sehr, sehr gerne Satire, auch vor allem von Öffentlich-Rechtlichen, Die Anstalt, Heute Show, Böhmermann. Mir ist nur irgendwann aufgefallen, also dass im konservativen Spektrum da keine große Sendung ist. Es gibt ein paar Satiriker, die vielleicht ein bisschen konservativere Meinungen bedienen, aber es gibt keine größere Show wie jetzt Böhmermann oder Die Anstalt, die auch einen festen Programmpunkt haben. Und ich glaube, das ist ein größeres Problem, weil im Allgemeinen sinkt ja das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich sehe da ein Problem, dass die Meinungen, die da manchmal konservativ auch satirisch aufgearbeitet werden, einfach nicht da sind.
Wie würden Sie das denn definieren? Was sind denn da konservative Dinge, die fehlen?
Ja, als Beispiel nenne ich immer ganz gerne so, was Steuerverschwendung angeht. Also eigentlich ja ein super Thema, was ein bisschen aufgegriffen wird, aber jetzt nicht so groß gespielt wird. Thema Migration oder Gendern, also was auch immer Konservative vielleicht mehr anspricht, wo ich natürlich auch gegen wettern würde, aber was ich einfach nicht so abgebildet sehe.
Ja, jetzt habe ich eben in der Anmoderation gesagt, dass Sie sich da gar nicht als Zielgruppe sehen. Wie würden Sie sich denn definieren? Also Sie fühlen sich eigentlich schon durch das angesprochen, was es gibt. Es fehlt Ihnen aber was für andere Zielgruppen?
Ja, exakt. Also ich denke mir so, wenn, also ich schreibe das auch mal so, es ist ja alles super, dass die Tagesschau und so alles sehr, sehr also langweilig ausgeglichen berichtet, aber sowas wie Die Anstalt oder Böhmermann, das politisiert mich auch ein bisschen, dass ich mir über Missstände aufrege. Und wenn das nur von einer Seite kommt, dann fühlt sich vielleicht konservative Stimmen, liberalere, nicht mehr so angesprochen von dem Programm. Und dadurch wenden sie sich dann auch ein bisschen davon ab.
Das heißt, es geht ihnen in gewisser Weise um eine Ausgewogenheit auch im satirischen Bereich.
Genau.
Wir müssen sicher gleich mal drüber sprechen, was konservative Satire überhaupt sein kann und was vielleicht das Gegenteil ist, das, was wir jetzt haben. Aber vorher will ich mal Florian Schröder fragen, was haben Sie da als erste Gedanken zu Herrn Möllenhoff?
Also ich glaube, die Diagnose, dass es sehr wenig konservative Satire gibt, stimmt wahrscheinlich. Ich glaube, dass bestimmte Themen, die Sie jetzt eben angesprochen haben, etwa Steuerverschwendung bei Mario Barth deckt auf, bei RTL ja angesprochen werden. Da ist das ja ein sehr starkes Thema. Mehr oder weniger populistisch, muss man auch dazu sagen.
Ihre Steuergelder, meine Steuergelder.
Steuergeld ist für alle da.
Sobald es aber öffentliches Geld ist.
Umso schlimmer, wenn es sinnlos verballert wird. Und keiner will's gewesen sein.
Er was?
Nein, sie was?
Nur gut, dass Mario und seine Spürhunde wieder von der Leine sind.
Ich bin ja eigentlich ruhig, aber...
Da gibt es Ausgaben, da bin ich auch dabei. Es gibt aber auch Ausgaben, da werden gewisse Grenzen überschritten, wo ich dann nicht mehr mitgehe, um es mal so zu sagen. Aber da ist das Thema auf jeden Fall präsent. Oder die anderen Themen, die Sie ansprechen, das sind Themen, die, glaube ich, in diesem Spektrum tatsächlich relativ selten vorkommen. Und man muss sich natürlich fragen, warum. Also meine These wäre, es liegt nicht an den Sendern, es liegt im Angebot, weil, sagen wir mal, konservative Stimmen, bewahrende Stimmen in der Satire, überhaupt in der Kunst, wahrscheinlich schlicht seltener vorkommen und schlicht seltener in Erscheinung treten.
Das heißt, Kunst ist per se nicht konservativ?
Ich würde sagen, Künstler sind in der Regel nicht konservativ. Meine These wäre folgende. Egal, wer Kunst macht, egal, welche Kunst es ist, es muss gar keine Wortkunst sein, es kann auch was anderes sein. Ein Künstler, der sich entscheidet, diesen Beruf zu ergreifen, wird zu einer großen Wahrscheinlichkeit aus einem Mangelerleben herauskommen. Das heißt, man wird nicht Künstler, weil das Leben gut ist, sondern man wird Künstler, weil man irgendeinen Mangel erlebt. Das muss kein ökonomischer sein, das kann auch ein völlig anderer sein, psychologischer, was auch immer. Und deshalb ergreift man diesen Beruf. Das heißt, in der Regel ergreift man diesen Beruf, um irgendetwas zu verändern. Und das ist keine genuin konservative Position, denn die wäre ja bewahrend. Würde man nur bewahren wollen, würde man wahrscheinlich seltener diesen Beruf ergreifen. So, das ist mal eine These, weswegen ich glaube, es gibt einfach wenig Leute, die sagen, ich bin Satiriker, ich bin konservativ. Denn was die Satire angeht, ist es ja insbesondere so, dass natürlich Menschen politisch etwas verändern wollen, häufig mit ihrer Kunst. Und deswegen kommen sie häufig aus einem Spektrum, in dem es dann eben darum geht, einen ökonomischen Mangel auszugleichen oder eben eine Benachteiligung bestimmter Gruppen auszugleichen oder ein Sprachrohr zu sein für Menschen, die nicht so am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, wie es die aus ihrer Sicht Mächtigen qua Amt und qua Herkunft schon können.
Aber haben wir da nicht auf der anderen Seite, also Mario Barth wurde jetzt eben genannt, Steuerverschwendung, und Dieter Nuhr ist natürlich auch ein Beispiel, was immer wieder genannt wird für jemanden, der vielleicht eher von dieser bewahrenden Ecke kommt. Halten die nicht einfach dagegen, indem die sagen, wir sind gegen diese Veränderung? Also das kann doch auch eine Position der Kunst sein, bewahren zu wollen.
Ja, wobei es wäre dann vielleicht eher die Kunst, die sich wehrt gegen das Progressive, also gegen diesen Fortschritt, ich spreche jetzt mal aus der Position des Konservativen, gegen diesen Scheinfortschritt oder gegen diese Gleichmacherei oder was auch immer. Und das ist tatsächlich so, dass ich mich frage, wann wird es da mehr Stimmen geben? Weil da ist natürlich ein riesiges Feld. Also klar gibt es sehr viele Menschen, die gerade in Zeiten wie diesen, die Zeiten des Umbruchs sind, massive Zeiten des Umbruchs, sich alleingelassen fühlen oder das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, sie werden nicht gesehen. Das heißt, da könnte eine neue Mangellage entstehen, weswegen es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis sich ein konservativer Künstler hervortut oder konservative Künstler hervortun. Eigentlich wäre da ein großes Feld.
Leuchtet Ihnen das ein, Herr Möllenhoff?
Ja, natürlich leuchtet mir das ein. Ich habe mir das auch schon so gedacht. Aber ich sag mal so, wir reden ja jetzt von Künstlern, die halt schon sehr, sehr gut sind, sage ich jetzt mal. Also uns fällt ja ein paar Beispiele ein. Also Dieter Nuhr gibt es. Also es gibt ja ein paar Beispiele. Ich würde sagen, dass es schon die Möglichkeit gibt, von einer Riesenanstalt wie vom ARD oder ZDF irgendeinen davon auszupicken und denen dann eine Plattform zu bieten. Also es gibt schon ein paar Künstler.
Ich glaube, darüber können wir gleich noch reden, wenn Herr Kraus dabei ist, der ja auch Redakteur beim ZDF ist und vielleicht Einfluss darauf hat. Das wäre sozusagen der zweite Schritt, warum wird das so nicht abgebildet? Aber die These ist ja im Grunde, das gibt es vielleicht weniger, wenn ich Herrn Schröder richtig verstehe, aber es ist durchaus da, aber eben vielleicht nicht so ausgewogen. Ist das das, was Ihnen fehlt, Herr Möllenhoff, dass es sozusagen gleich viel von beiden politischen Richtungen gibt?
Ja, ich denke, das ist illusorisch, das zu glauben. Ich stimme Herrn Schröder dazu. Also absolut, es gibt deutlich mehr linke Künstler. Das wird auch immer so sein, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es diese Lücke gibt. Ich denke, ein Mario Barth ist auch nur so erfolgreich, weil er diese Lücke bedient. Also vielleicht wäre er nicht so erfolgreich, würde er im anderen Spektrum arbeiten, weil da einfach die Konkurrenz geringer ist.
Wobei man dazu sagen muss, Mario Barth ist ja kein genuin politischer Künstler. Der ist eigentlich hoch unpolitisch. Das heißt, der macht sich lustig über Männer und Frauen. Das sind dann Stereotype, aber das hat keine politische Botschaft. Die Steuersendung, Mario Barth deckt auf, hat das etwas mehr. Aber auch das ist kein politisches Projekt, sondern auch das ist, ich nenne es mal, sehr privatistisch. Weil die Botschaft ja immer, da wird unser Geld rausgeschmissen, es ist unser Geld und dagegen müssen wir etwas tun. Aber es ist selten systemkritisch. Das müsste man vielleicht noch mal dabei mit einbeziehen, wenn man über Mario spricht, dass es um einen genuin unpolitischen Künstler geht.
Ja, würde ich aber gar nicht so klar. Grundsätzlich würde ich sagen, sind die wenigsten Künstler wirklich sehr, sehr politisch. Aber Mario Barths Weltanschauung ist schon eher das normale Familienbild, eher die Hausfrau, und das ist ja schon eher konservativ, und ich würde schon sagen, dass er ein konservatives Weltbild in seinen Witzen vertritt, sonst würde man ihn nicht auch nicht so witzig finden.
Die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es eigentlich ein konservatives Publikum, das in die Theater oder in die Hallen gehen würde, in großer Zahl? Ich weiß es nicht, denn die Satire ist ja gegen die Mächtigen. Und die Konservativen sind in der Regel die, die Macht haben oder konservativ werden an der Macht. So, das heißt, wenn man da also Leute hat, die gegen die da oben aufbegehren, dann spricht das natürlich die auch an, die auch das Gefühl haben, auf der Seite derer zu stehen, die kämpfen. So, gegen die da oben oder gegen wen auch immer, obwohl ich diese Formulierung furchtbar finde und auch ablehne. Aber dann ist die Frage, würden diejenigen eigentlich kommen? Wären diese Menschen da? Denn die Herkunft der Satire ist ja eigentlich eine, die kommt aus dem Kellertheater, ist natürlich mittlerweile sehr viel größer geworden. Viele Künstler, ich auch, spielen in Hallen. Das ist auch schön. Aber es ist ein Publikum, das gewachsen ist und immer wieder sich heranzieht, weil es ein Biotop an Leuten ist, die leiden an denen, die Macht haben. Und das heißt, das Publikum ist natürlich ähnlich drauf wie die Künstler bisher.
Ja, vielleicht ist das potenzielle Publikum auf der linken Seite größer. Ich würde aber behaupten, dass es auf der rechten Seite oder auf der konservativen Seite schon Potenziale gibt. Also man sieht es ja, Mario Barth hat ja auch riesen Hallen gefüllt, ne? Also der war ja mal super erfolgreich. Mag sein, dass er jetzt nicht ganz so konservativ ist. Ich würde ihn aber wirklich schon sehr, sehr weit weg von progressiv einordnen.
Mittlerweile ist auch Dietrich Kraus in der Leitung, Redakteur beim ZDF und Head-Autor, so heißt es, der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt, die in unserem Gespräch auch schon Thema war, Herr Kraus, also zumindest erwähnt wurde. Und unser Hörer Antonius Möllenhoff hat schon mal etwas länger erklärt, warum er findet, dass es auch konservative Satire braucht, weil er findet, dass da ein Teil des politischen Spektrums nicht abgebildet ist. Und zusammen mit Florian Schröder haben wir versucht herauszufinden, warum das so ist, warum es wenig gibt. Und Herr Schröder hat zuletzt gesagt, dass es vielleicht auch daran liegt, dass das Publikum dafür nicht da ist. Also dass das Publikum von Satire vielleicht eher ein politisch eher linkes Publikum ist. Da setzen wir jetzt wieder ein und nehmen Sie mal mit rein als Head-Autor der Anstalt. Was finden Sie? Gibt es konservative Satire oder gibt es viel davon, wenig davon? Gibt es die überhaupt?
Ja, also mein Argument wäre einfach, Kabarett, Kleinkunst kommt halt auch so ein bisschen aus dem Untergrund, aus der Gegenöffentlichkeit. Und die war natürlich eigentlich eher linksorientiert. Aber inzwischen findet ja diese Satire auf ganz anderen Bühnen und Podien statt. Und sie steht ja auch in einem Wechselverhältnis zu dem Rest der Öffentlichkeit und verändert sich dadurch. Und je nachdem, was als der vorherrschende Zeitgeist quasi wahrgenommen wird, positioniert sich dann auch eine Satire, die jetzt sich immer als Opposition versteht, mal rechts, mal links. Und natürlich auch Konservative sagen ja in ihrer Analyse, wir sind quasi von einem linken Zeitgeist dominiert und wer Opposition übt, der müsste eigentlich aus einer konservativen Warte raus argumentieren. Das hat eine gewisse Berechtigung, kommt einfach immer auf die Analyse an. Wie sieht man die Öffentlichkeit, wie sieht man die Gesellschaft? Und wenn man Satire als Opposition definiert, kann quasi die Richtung mal so ausfallen. Wobei ich sagen will, das wäre für mich nicht quasi der richtige Ansatz für Satire, einfach zu sagen, ich mache Opposition, weil das einfach zu unbestimmt ist und ja in jede Richtung losgehen kann.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, wenn man die Opposition oder die Position der Opposition absolut setzt, dann wird es wiederum eine Form von Opportunismus im Dagegen sein. Und das ist dann auch wieder ein Problem, weil man natürlich spürt, ob derjenige, der da spricht, eine Position einnimmt, weil er einfach nur gegen irgendeinen unterstellten Zeitgeist sein will oder ob es aus ihm heraus so ist, wie er es beschreibt, ob es eine Triebfeder gibt, ob es ein Anliegen gibt. Und ein Anliegen, das ist ja letztlich das, was jede Kunstform dann überzeugend macht, wenn man spürt, da ist jemand, den sehe ich, wenn er spricht, um mit Sokrates zu sprechen und ich spüre dessen Anliegen. Und das lässt sich nicht herstellen, indem man einfach nur immer gegen irgendeinen unterstellten Mainstream ist. Sonst wird Sarah Wagenknecht Satire.
Wie nehmen Sie das denn wahr, Herr Möllenhoff? Hatten wir zu politisch anderen Zeiten, ich weiß nicht, wie weit Sie zurückgucken können, Sie sind, glaube ich, 29, ne? Wie weit Sie zurückgucken können, ob politische Satire oder linke Satire, sagen wir mal, zu anderen politischen Zeiten eher eine Berechtigung hatte und man weniger konservativen Ausgleich brauchte?
Das kann ich jetzt, also natürlich aufgrund meines Alters jetzt auch nicht so beantworten. Ich würde auch sagen, also wie ja jetzt schon meine Vorredner gesagt haben, die Satire kommt ja grundsätzlich eher aus dem progressiven Lager. Aber wir sind halt momentan in einer Öffentlichkeit, wo Satire-Sendungen schon einen großen Einfluss haben. Und ich bin halt weiterhin der Meinung, dass man einen Böhmermann aktiv aufgebaut hat beim ZDF oder die Anstalt einen festen Sendeplatz hat. Ich sehe es halt so, dass dieser Sendeplatz für ein größeres konservatives Satireformat fehlt und dass dadurch sich vielleicht auch viele sich vom Öffentlich-Rechtlichen nicht so gut abgeholt fühlen. Also manchmal will man ja auch eine Stimme hören, die seine eigene Meinung bestätigt und nicht nur die neutrale Tagesschau und vielleicht die Anstalt, die einen rumnervt, dass es höhere Steuern geben soll.
Das richtet sich direkt an Sie, Herr Kraus, glaube ich, die Sie beim ZDF ja auch verantwortlich sind für die Anstalt.
Rumzunerven, also das ist ja schon mal die Definition von Satire, den Leuten auf den Wecker zu gehen. Aber ich würde eine Stufe tiefer ansetzen noch und einfach mal sagen oder bestreiten, dass man jedes Problem von links oder rechts anschauen kann. Es geht ja bei uns, das ist ja der Weg, den wir eingeschlagen haben, oft viel mehr darum, überhaupt Themen zu analysieren und aus verschiedenen Seiten im Dialog zu betrachten. Und für mich ist das A und O erstmal die Analyse des Zustandes und die Analyse der Fakten. Und die muss halt stimmen. Und wenn ich zur Gegenseite schaue, zur ARD, wo finde ich schon konservative Satire ja probiert wird, aber die ist halt einfach viel zu wenig, würde ich sagen, faktengesättigt. Die setzt auf, würde ich sogar manchmal sagen, falschen Informationen auf und bedient für mich oft eher regressive Momente. Ich will gar nicht sagen, dass man nicht auch aus Analyse der Fakten zu anderen Positionen kommen kann. Aber was ich halt ablehne, ist einfach auf der Basis von falschen oder zurechtgestutzten Fakten Meinung zu machen, egal ob von links oder von rechts. Und erstmal muss die Analyse stimmen. Und wenn die Analyse schon quasi so schwach ist oder so stark dominiert ist von seiner eigenen Ideologie, dann wird es halt schlecht, weil Satire muss jetzt nicht links oder rechts sein, sie muss aufklärerisch sein und sie muss von der richtigen Faktenlage ausgehen. Und das vermisse ich halt oft. Und wenn wir eine Sendung machen, was weiß ich, zur Schuldenbremse und sagen, Leute, ist das ein richtiges Instrument? Gibt es natürlich immer Konservative, die sagen Schuldenbremse. Aber wir sagen ja nicht einfach nur ja zur Schuldenbremse oder zu höheren Steuern, sondern wir argumentieren ja sehr ausführlich und zeigen, warum und wer da alles dafür ist und wer dagegen ist und warum die dafür sind. Also es geht ja nicht nur um die Enthaltung, sondern es geht bei uns zumindest oft um den Weg dahin, wie wird argumentiert. Und mir ist das einfach zu kurz zu sagen, wir brauchen jetzt immer einen, wenn die eine Sendung machen pro Schuldenbremse, der dagegen ist. Wenn die jetzt für Klimaschutz sind, dann machen wir einen, auch der gegen Klimaschutz ist. Das macht keinen Sinn. Viele Probleme oder große Themen, die wir hatten in den letzten Jahren, passen gar nicht mehr in dieses Schema. Nehmen Sie Corona, nehmen Sie Ukraine, die kann man nicht am Links-Rechts-Schema beantworten, sondern die kann man nur beantworten, indem man sich die Realität anschaut. Und dann bleiben oft gar nicht mehr so viele unterschiedliche Haltungen, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, übrig.
Können Sie mal ein Beispiel dafür nennen, wo Ihnen sozusagen konservative Satire zu wenig faktenbasiert ist?
Naja, dieses ganze Gemöre, sage ich jetzt mal, über Gendersprache, das nimmt es halt von vornherein nicht ernst. Und es ist aber ein Anliegen und es gibt auch eben Forschung, dass sich natürlich weibliche Bewerber mehr angesprochen fühlen, wenn diese Sprache benutzt wird und dann ewig einfach nur darauf rumzureiten, wie lächerlich sich das anhört und sowas, dann kippt es für mich in Stammtisch. Das hat für mich nichts mit einer seriösen Argumentation zu tun. Und das sehe ich halt da sehr oft. Oder wenn Dieter Nuhr sich über Alice Hasters lustig macht, ohne das Buch einmal angeschaut zu haben und dann einfach Unsinn erzählt. Und das ist, finde ich, viel mehr ein Problem. Wird seriös recherchiert oder werden da einfach nur die eigenen, sage ich mal, Vorurteile oder Ideologien reproduziert und man sucht quasi nur nach so Häppchen, die einem das bestätigen? Oder schaut man sich die Themen wirklich ernsthaft an?
Ich sage jetzt mal provokant, deswegen sollte man Mario Barth nicht dieses Feld überlassen. Es ist halt schon ernüchternd, wenn auf RTL um 20.15 Uhr diese Sendung läuft und die ARD dagegen, ja, keinen Künstler hat, der vielleicht faktenbasierter diese Zielgruppe erreichen kann.
Aber das ist irgendwie kein Rechts-Links-Schema eigentlich, faktenbasiert und nicht faktenbasiert. Ne? Das wäre ein bisschen billig, das zu behaupten.
Ja, genau. Also deswegen sage ich ja, Konservative können ja durchaus faktenbasiert ja auch lustige Comedy machen.
Ja, also ich würde mal widersprechen, dass die ARD keine Künstler hat, die das genauso machen oder können. Also da gibt es diverse Formate, wo Künstler in der, sagen wir mal, in der Faktenbasiertheit und in der Seriosität den ZDF-Kollegen in nichts nachstehen. Aber ich wollte eigentlich nochmal eine Lanze brechen dafür, dass natürlich erstens Fakten wichtig sind. Also ich erinnere mich dran, in den Nullerjahren, als ich angefangen habe, haben Fakten am Rande eine Rolle gespielt. Natürlich hat man nichts Falsches erzählt, hat keinen Blödsinn gemacht, aber man hat auch nicht so genau hingeguckt und man kam auch davon mit dem Satz, ja gut, es ist ja Satire. Und dann war es halt auch so halbrichtig und war auch nicht so schlimm, aber es war eine andere Zeit. Und es war auch nicht die Zeit des Internets, noch nicht in diesem Maß wie heute. Es war nicht eine Zeit, in der wir alle umgeben sind von Nachrichten, von denen wir nicht wissen, was ist die Quelle, wenn wir nicht genau recherchieren, weil wir es professionell tun. Das heißt, die Satire reagiert als Kunstform auf eine gesellschaftliche Entwicklung, nämlich eine Übermediatisierung. Alle sind permanent von Medien und irgendwelchen Informationen umgeben. Quellenprüfung ist schwer. Und das ist für mich unabhängig von rechts und von links oder von progressiv oder konservativ. Und deswegen wäre die eigentlich entscheidende Aufgabe für mich, das Spielerische in die Satire zurückzubringen. Im Moment ist sehr viel heiliger Ernst. Wir müssen die Welt erklären. Und da ist sehr, sehr viel Wertvolles dabei. Aber eigentlich ist doch die Aufgabe der Satire, nicht irgendwo zu stehen und nicht berechenbar zu sein und irgendeinem Lager das Wort zu reden. Also ich finde immer, Kunst wurde immer dann schlecht, wenn sie sich sicher war und wenn sie wusste, wo sie hingehört. Sartres Bücher werden da am schlechtesten, wo er plötzlich politisch praktisch eingreift. Und ich finde, es geht doch eigentlich darum, das Spielerische auch dieser Kunstform leben zu lassen, auf der Basis der Fakten, selbstverständlich, aber das Publikum zu irritieren und nicht immer nur der Stichwort Wortgeber zu sein, also die Konservativen zu bedienen oder die Progressiven zu bedienen, das ist doch stinklangweilig.
Einen Punkt wollte ich noch machen, weil Herr Möllenhoff ja selber uns geschrieben hat und auch gesagt hat, dass ihm da vielleicht Sendungen fehlen und dass man Angebote machen müsste. Jetzt sind Sie ja beim ZDF, Herr Kraus, verantwortlich auch für Sendungen. Fehlt da was? Müsste da was gemacht werden?
Ja, ich meine, das wird immer wieder diskutiert auch, weil das wird natürlich öfter herangetragen, aber es ist ein bisschen ein grundsätzliches Problem, haben wir schon gesagt, wo kommt die Satire her? Jetzt hat sie sich verändert, wie Florian Schröder gesagt hat. Aber ich würde es auch trotz allem für mich oder für uns in Anspruch nehmen, zu sagen, wir schauen uns Probleme an und versuchen wir da was draus zu machen. Und wir sagen nicht von vornherein, oder sage ich zumindest aus meiner Warte, ja, wir sind jetzt Linke und wir nehmen uns nur Themen von Linken und dann machen wir da so ein linkes Kabarett und müssen die irgendwelche selbstkritischen Sachen sagen. Wir haben schon uns selber quasi den Prozess gemacht über falsche Analysen. Ich möchte einfach, dass die Leute sich die Mühe machen, dann, wenn sich die Kabarettisten schon die Mühe machen, zu argumentieren, auch mal zu argumentieren und sich einfach nicht nur am Endergebnis zu stören und zu sagen, ich will jetzt aber eine Sendung, wo die Schuldenbremse verteidigt wird, weil so geht das nicht. Sondern man schaut sich ein Problem an, man argumentiert und am Schluss ist eine Position da und an der kann man sich reiben. Aber wir können jetzt nicht von vornherein festlegen, so hier haben wir die Sendung A, die kommt immer zu den und den und den Ergebnissen, weil die gelten als links und dann gibt es eine Sendung B, die kommt zu den und den und den Ergebnissen. Das ist einfach Unsinn. Ich würde vielleicht gar nicht so weit gehen. Es ist immer so ein Streit, was Florian Schröder gesagt hat. Ist Satire immer dann gut, wenn sie unsicher ist? Natürlich ist Satire auch ganz oft im klassischen Sinne, ergreift die Position. Das ist dann vielleicht künstlerisch, gilt als immer künstlerisch nicht so wertvoll. Aber ich würde sagen, das ist schon auch eine Definition von Satire, nicht nur freischwebend zu sein, sondern Haltung zu zeigen. Das ist nun mal keine Großkunst, sondern nur Kleinkunst oder Kunsthandwerk. Aber trotzdem, es kann nicht sein, dass wir quasi Sendungen definieren von dem, was am Ende rauskommt und sagen, so, da muss jetzt immer was Konservatives rauskommen, hier kommt was Linkes raus. Und wie gesagt, die Probleme funktionieren nicht mehr so. Was ist die linke Haltung zur Ukraine? Was ist die linke Haltung zu Corona? Was soll das sein? Also dann ist man wirklich bei Wagenknecht und sagt, ja, also wir sind halt immer für Frieden, egal wie der zustande kommt.
Ja, da würde ich zustimmen. Und das ist, glaube ich, auch das, wo Satire am meisten aufpassen muss, nämlich auf der Höhe der Zeit zu sein. Und eben nicht irgendeinem Lager zuzugehören, sondern in dieser Unübersichtlichkeit unserer Gegenwart auf der Höhe zu begegnen. Und Ukraine oder auch der Krieg Israel-Gaza im Moment, dass sich die Vorzeichen so massiv verändert haben. Also diese Sicherheiten von früher sind auch weg. Links unten, rechts oben, wir sind gegen die da oben, das ist weg. Wer hat Macht? Wer ist ohnmächtig? Die Positionen wechseln so schnell. Wir leben wirklich in so einem nietzscheanischen Jenseits von Gut und Böse, in der alle alle nur versuchen, diese gut und böse Strategien für sich in Anschlag zu bringen, aber sie funktionieren nicht mehr. Und der Unübersichtlichkeit Herr zu sein und darin dann eben auch erklärend zu sein, das halte ich schon für eine große Qualität und für sehr wichtig. Schlimm ist nur, wenn Satire unter ihr eigenes Niveau geht und eben sich an Problemen aufhält, die letztlich keine sind.
Also ich stimme natürlich zu. Also das ist natürlich Provokation, dass ich sage, das muss ein konservatives Format geben. Es geht nur grundsätzlich darum, ich sage mal so als Beispiel, die Anstalt, weiß ich noch genau, hat mal offensiv geworben dafür, dass man die Linke wählen soll. Ich schätze mal, dafür wurden sie auch kritisiert. Ich fand das irritierend damals so. Das ist schon 2016, das ist schon lange her, das habe ich nochmal nachgeguckt. Aber ich stelle mir vor, ich kann mir kein Format im ZDF vorstellen, was offensiv dafür wirbt, Söder zu wählen. Also ich stimme Ihnen dazu, die Probleme sind Probleme und man kann die sicher in Links-Rechts-Schema einordnen. Aber es geht darum, meiner Meinung nach, dass sich auch andere irgendwie gehört fühlen, was Herr Schröder auch gerade meinte. Man muss vielleicht auch ein bisschen ein konservatives Weltbild haben, um das auch genau so zu verkaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sich dem Öffentlich-Rechtlichen vielleicht auch ein bisschen abwenden, weil denen so eine stärkere, konservativere Stimme fehlt. Und das kann Satire sehr gut über die Stränge schlagen. Sie muss sich nicht wie die Tagesschau komplett neutral verhalten. Also ein Böhmermann, wenn der seine Rants ablässt, also ich feiere das ab. Und das ist dann auch vielleicht, die Fakten sind nicht vielleicht immer genau, also richtig. Aber ich finde dieses Emotionale ja auch das Gute. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf konservativer Seite da fehlt. Und das kann eine Sendung wie die Anstalt bei aller Liebe, also wenn jetzt die Fakten für die Schuldenbremse sprechen würden oder was weiß ich dafür, also was ich meine ist, also sie können das ja auch nicht übertragen. Sie können ja jetzt nicht für ein, weiß ich, christliches Weltbild, was ja nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt, werben. Das können sie ja nicht verkaufen.
Vielleicht als kurz zu dem Aufruf, die Linke zu wählen. Da muss man natürlich auch ein bisschen Satire lesen können, sage ich jetzt mal. Das war eine Sendung von Robin Hood und unsere Figur Robin Hood durchsucht die Wahlprogramme nach Umverteilungsforderungen. Und dann tritt am Schluss so ein schwarzer, tabuisierte Person auf. Und das ist die Linke, die stellt halt diese Forderung, wird aber quasi, so war es zumindest damals in der Öffentlichkeit, war ja quasi kein satisfaktionsfähiger Partner für alle politischen Seiten. Und das haben wir dargestellt. Aber jetzt zu sagen, da steht ein Kabarettist Max Uthoff und sagt, wählt die Linke, so ist das ja nicht, sondern wir spielen Situationen, da treten Figuren auf und fordern was. Und das passiert in die eine oder andere Richtung. Und gutes Beispiel von Florian Schröder, die Gata-Sendung. Was haben wir da? Da haben wir auch einfach versucht, der Emotionalität und der Ausweglosigkeit einfach durch eine Anreicherung mit Fakten, weil viele Positionierungen, das ist ein gutes Beispiel, basieren gerade auch bei dem Konflikt einfach auf schlicht auf Unwissen. Also es gibt herrliche Umfrageinterviews von Pro-Palästina-Demonstranten, die gefragt werden, ob sie überhaupt wissen, was from the river to the sea ist und welcher River und welches Sea. Da ist so viel Unwissen da und da kann man sehr gut quasi auch falschen Positionierungen begegnen, indem man sagt, Moment, wie ist der Staat entstanden? Was wurde da geteilt? Wer hat da wen überfallen und so weiter? Das ist ein wunderbares Beispiel, wo man sieht, da gibt es keine linke oder rechte Antwort darauf, sondern da gibt es nur die Antwort, sich die Realitäten anzuschauen, wie die sich entwickelt haben. Und das wäre einfach immer meine Antwort darauf.
Ich fürchte, dass wir das gar nicht aufgelöst kriegen, weil wir natürlich jetzt nicht am Ende dieser Diskussion eine konservative Kabarettsendung ins Leben rufen können. Ich verstehe aber Ihr Anliegen, Herr Möllenhoff. Ich habe mich nur, um noch einen eigenen Gedanken einzuwerfen, auch mal gefragt, vielleicht sind bestimmte Kunstformen einfach politisch eher in die eine oder in die andere Richtung. Ich habe mir überlegt, ob es irgendwie konservative Punkmusik gibt oder linksliberale Blasmusik, keine Ahnung, das waren jetzt nur so spontane Gedanken. Vielleicht ist es so, dass diese Form nur in dieser einen Richtung existiert oder gut, ich lehne mich jetzt vielleicht zu weit aus dem Fenster, weil ich bin nicht der Experte, die sind hier in der Runde. Ich wollte nur sozusagen versuchen, zum Schluss zu kommen und fand es gut, dass wir sozusagen dieses Anliegen diskutiert haben, in dem sicher noch viel mehr steckt, was wir jetzt gar nicht haben unterkriegen können. Ich will nur eine kurze Gelegenheit zu einer Schlussrunde geben, dass jeder vielleicht nochmal sagt, was er vielleicht aus der Diskussion mitnimmt. Ich fange mit Ihnen an, Herr Kraus.
Ja, ich nehme mit, es wird auch ja an uns immer herangetragen, dass es so eine Weltwahrnehmung gibt, dass die Welt oder die politische Welt nach diesem Schema immer noch sortiert wird und auch viele im öffentlichen Rechtlichen sich bemüßigt sehen, quasi Ausgewogenheit herzustellen, indem sie einfach quasi allen Seiten das Wort zu erteilen. Und das finde ich eine zu defensive Haltung gegenüber der Realität, sondern die müsste eigentlich erst einmal aufzeigen, was sind die Probleme und was sind die Antworten, statt einfach nur Stimmen quasi neutral das Wort zu geben, die behaupten, eine Wirklichkeit wieder zu spiegeln, die aber vielleicht ganz falsche Positionen vertreten. Ich würde einfach immer dafür werben, die Fakten und die Analyse muss stimmen und danach kann eine Positionierung erfolgen und nicht von vornherein mit Positionen auf Probleme zu schauen.
Danke, Herr Schröder.
Ja, ich würde sagen, das Entscheidende ist, dass wir wahrnehmen, dass die Welt komplex ist, dass sie verdammt komplex ist, dass sie unübersichtlich ist und dass es in dieser Welt keine einfachen Antworten gibt, vor allem nicht, indem wir glauben, dass wir eine 50-50-Aufteilung hinkriegen können und so ein Vulgär-Sozialdemokratismus da verabschieden, dass jeder auch mal irgendwie eine Stimme kriegt und dann wird es einfach totlangweilig. Also ich glaube, es muss in dieser Gemengelage faktenbasiert sein, da gebe ich Dietrich Krauss absolut recht. Zweitens sollte es immer seltsam bleiben, drittens nicht belehrend und viertens vor allem nicht so einfach, weil es ist nicht einfach und gemeinsam dieser Welt, die alles andere als simpel ist, inne zu werden und darin unterhaltsam zu bleiben, wenn das gelingt und wir mehr Fragen stellen als Antworten geben, ist schon viel gewonnen.
Herr Möllenhoff, Sie haben das letzte Wort. Was nehmen Sie mit aus der Diskussion?
Ja, also ich nehme mit, dass ich da ja schon Gedanken drüber gemacht wurden. Ich finde es auch interessant, dass alle darauf hingewiesen haben, wie vielleicht progressiv alle Satire-Sendung ist und wo das überhaupt herkam. Das war mir natürlich auch nicht so bewusst. Ich bin damit erst mit Die Anstalt oder Böhmermann groß geworden, habe jetzt nicht so die Kleinkünstler verfolgt. Ansonsten bleibe ich ein bisschen weiter in der Meinung, vielleicht überbewerte ich auch Satire-Magazine, aber für mich spielen sie eine wichtige Rolle und ich könnte mir vorstellen, dass es geht ja also auch nicht darum, dass man Falschberatung macht, aber ich sag mal so, sowas wie Mario Barth deckt auf, in vernünftig in der ARD läuft.
Das war der Deutschlandfunk Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Wir haben darüber gesprochen, ob es nicht mehr konservative Satire im öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht. Mit dabei waren der Satiriker Florian Schröder, der ZDF-Redakteur Dietrich Krauss, der für die Satiresendung Die Anstalt verantwortlich ist, und mit unserem Hörer Antonius Möllenhoff. Der hat uns nämlich auch das Thema gebracht und so können Sie auch bei uns mal teilnehmen, indem Sie sich einfach melden an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und ein bisschen darüber schreiben, was Sie an Medien kritisieren, was ihnen fehlt, was sie gerne besser hätten. Und dann kommen wir vielleicht auch hier in diesem Podcast zusammen. Melden Sie sich an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Producer heute war Sascha Wandhöfer. Ich bin Stefan Fries. Tschüss.